Frankenquaff mit Andreas Pabst. Heimat, Dialekt und Menschen. Der Podcast über Herrgott und die Welt. Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat bei Spotify, Apple, Google und überall, wo es halt nur Podcasts gibt. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute habe ich tatsächlich mal wieder nicht nur eine Person am Mikrofon hier im Frankenquaff-Podcast, sondern ich habe einen Doppelpack und das ist besonders spannend, weil beide sind sowohl TikToker, beide sind auch Podcaster mit einem eigenen Podcast unterwegs und neuerdings Bestseller-Autoren. Herzlich willkommen, Iris Gavritsch und Matthias Renger. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Wir freuen uns auch. Hallo. Ja,
vielen Dank für die Einladung.
Bestseller-Autor, wie fühlt man sich denn da?
Das muss noch ankommen. Und
Also bei uns, ne? Ja. Nicht bei euch.
Ja. Das muss ja noch jeder irgendwie herausfinden. Das ist ganz komisch. Also ich würde niemals selber sagen, hey, wir sind Bestseller-Autoren oder so. Das, ich finde, da muss man sich erstmal über eine lange Zeit etablieren, oder?
Ja, schon. Es hat einfach sehr viel damit zu tun, wie großspurig man auftreten und was vor sich her schwenken will und so.
Ja.
Und da sind wir beide, glaube ich, sehr ähnlich darin, dass wir sehr bescheiden erzogen sind.
Ja.
Und vorsichtig.
Das heißt also, man könnte jetzt auch nett dazu noch einmal drauflegen, dass in den letzten Wochen du zum Beispiel beim ZDF in der Anstalt gewesen bist und mit dem Süddeutschen Magazin arbeitet. Ihr habt da eigene Firma noch dazu. Ist das großkotzig?
Warte mal, erstens, das ist die Zeit, nicht die Süddeutsche, mit der ich diese...
Zeit, ja, wunderbar, super.
Und die Anstalt, ich finde das okay, wenn du sagst, weil du hast es selber Rentner-TV genannt. Ich habe die Folge gehört, letzte Folge mit Johannes. Das ist völlig okay, da ist Selbstironie möglich.
Das Geile ist ja tatsächlich, ich schaue die Anstalt auch gern und die ZDF, ZDF-Formate sagen ja selber über sich, dass die Zielgruppe ziemlich, wie will man es jetzt neutral sagen? Ja, ich habe ja Rentner-TV schon gesagt, also die ist halt alt. Ist halt so. Ja. Sind wir jetzt auch alt dann eigentlich?
Also ja, ich glaube, TV generell ist eher älteres Zielpublikum. Das sind ganz wenige Formate, die einem einfallen, die im TV für jüngere Leute gedacht
sind. Ich glaube, wir sind Alte, die Junge anziehen sollen.
Ja.
Also ich glaube, das ist
ja, ich glaube, das stimmt. Alte Medien sehen uns und dich wahrscheinlich sogar auch als so ein Bindeglied.
Ja.
Wir passen noch in alte Medien rein, aber wir ziehen junge Leute, die gar nichts mehr in den alten Medien machen, irgendwie mit.
Zumindest denken das die sehr Alten.
Ja.
Aber das, ob das aufgeht, weiß
ich. Na gut, aber ich meine, Mediathek und sowas kommt ja bei den Jungen schon an, hätte ich jetzt gesagt. Also zumindest ich schaue, bin ich jetzt noch jung oder nicht, was ihr nicht. Ja, oder? Mediathek, weil sonst um 20.15 Uhr hocke ich mich jetzt nicht pünktlich an Fernseher hin.
Ja. Das stimmt, ja.
Und dann habt ihr noch TikTok. Das heißt also, wie ist denn da bei euch eingeschlagen? Ist das wegen der Pandemie gewesen? Oder wann kam das, dass ihr gesagt habt, ey, Wahnsinn, jetzt haben wir da einfach einen Riesenerfolg geschafft?
Wir wollten immer irgendwie eigene Sachen machen. Da hatten wir immer Lust zu. Also wir haben eine Kreativagentur seit 2018 und da haben wir immer für Kunden gearbeitet. Und da war aber immer das Ziel, irgendwann mal wollen wir auch mit eigenen Sachen starten. Und Matthias hat mir dann, ich glaube, das war schon 2020 oder 2019, hat er mir TikTok gezeigt. Und ich war so, dass ich gesagt habe, okay, ich gar nicht, weiß ich nicht. Und dann hat er mich aber angefixt. Und es war so kreativ und so cooler Content damals schon. Es war so im Jahr 2020, dass wir dann im Januar 2021 gestartet haben mit eigenen Sachen. Und es war halt die Pandemiezeit und wir haben uns da, auf meinem Kanal haben wir uns dann überlegt, okay, wie können wir denn anderen Paaren helfen, die jetzt eng aufeinander hocken, sich aus dem Weg gehen können, wie können die denn miteinander einen Konflikt austragen? Und dann haben wir ASMR-Streit erfunden, also dass man flüsternd miteinander streitet. Und das haben dann auch ganz viele andere Leute gemacht. Das war so, wie es anfing.
Gut, dass wir es gleich dem ZDF-Publikum auch erklärt haben, was ASMR-Streit ist, ne? Das ist schon mal sehr gut. Ihr habt doch dann auch mit dem Mini-Mikrofon angefangen. Das habe ich bei euch als erstes gesehen, mal zugeben.
Ja, wir haben uns das damals bestellt und ich weiß nicht warum. Ich habe sehr viel Humor für Größenunterschiede. Also ein sehr kleines Mikrofon bringt mich unglaublich zum Lachen. Keine Ahnung warum.
Hast du es noch mit anderen Sachen auch?
Vielleicht.
Ist einfach sehr schön. Der erste ASMR-Streit über die Größe. Gut, ja. Jetzt ja. Und wie kamst du dann da drauf, Matthias, dass du jetzt gesagt hast, ach was, das Quaff für die Politiker, das schneide ich jetzt zusammen und spreche mal drüber?
Ich habe die allerersten Videos auf TikTok, mit denen ich mal so rumprobiert habe, die waren noch auf Englisch. Und da habe ich zufällig genau das, worüber wir jetzt das Buch geschrieben haben, Shit Moves eigentlich thematisiert, ne? So Rhetorik. Mhm. Also das ist ja wirklich Alltag für Politiker. Wie reden sie? Was für Shit Moves setzen sie ein? Aber dann gab's Armin Laschet damals. Und da habe ich auch auf anderen Medien, auf Instagram zum Beispiel gesehen, da werden ja auch einfach so Ausschnitte, absurde Videoausschnitte manchmal zusammengepackt und dann nochmal kommentiert oder einfach nur so gepostet und gehen viral. Und ich habe eben diesen aus seiner Kanzlerkandidatur oder CDU-Vorsitzrede, diese Ausschnitte, wir müssen gewinnen, nicht weil wir gewinnen wollen, sondern weil wir gewinnen müssen, diesen Satz. Und der zweite war, ich bin kein Mann der großen Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet oder so. Also diese zwei Sätze waren das.
Jawohl. Wenn
ich noch richtig zitiere. Bei denen ich gedacht habe, Mensch, ich weiß doch, dass diese Reden den Leuten geschrieben werden und dass sie sie üben. Wer segnet denn sowas ab? Wer macht denn da ein Go dahinter, hinter solche Formulierungen? Und daher kam das. Dann habe ich gedacht, komm, da schneide ich mich mal dazu und spiele so jemand.
Und wann kam es dann an den Punkt, dass ihr gesagt habt, Mensch, jetzt machen wir noch einen Podcast noch dazu? Weil ich glaube, eure beiden Profile gingen ja ab, ne?
Ja, das kam durch die Community. Die haben uns einfach gerne zugehört beim Quatschen. Also alle möglichen Formate, die wir dann hatten, haben sie immer gesagt, hey, könnt ihr nicht irgendwie was Längeres machen? Wir würden uns gerne was Längeres anschauen. Am liebsten hätten sie eigentlich Video-Content, aber das haben wir einfach technisch erstmal nicht so schnell hinbekommen und finanziell. Und dann haben wir mit dem Podcast gestartet. Und das hat auch super gut funktioniert. Und das war halt toll, dass wir da auch mal mehr in die Tiefe gehen konnten über einen längeren Zeitraum.
Ja. Als das Ganze nur in den kurzen Formaten dann auf TikTok, genau. Ne? Wie ist denn das von der Interaktion her? Also ist TikTok bei euch besser, Instagram oder Podcast? Wie unterscheidet sich das jetzt für jemanden, der sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das überhaupt mache und warum und was dann das bringt?
Ich finde, wenn man gar nicht auf Social Media bisher angefangen hat, dann finde ich TikTok die beste Plattform. Also ich habe zum Beispiel auch viel mehr Reichweite auf TikTok als auf Instagram. Instagram ist noch ein bisschen sperrig. Instagram ist eher gut, wenn du ein Produkt verkaufen willst. Also ich merke schon, ich fange jetzt hier so Agenturberatung an.
Und Matthias lacht bloß.
Ja, ich will nicht immer reingrätschen, ja. Erzähl das mal ruhig zu Ende. Nee. Ich finde, naja, Instagram ist für uns natürlich neben, wenn man damit ein Produkt verkaufen will oder so, es ist das Bessere zum Austausch mit der Community, weil du dort wirklich die Leute, die dir eh schon folgen, zuverlässig erreichst, relativ zuverlässig, dass sie mitkriegen, wenn du was Neues postest. Und dass sie, wenn wir Aufrufe machen, das ist das Thema unserer nächsten Folge, Podcast-Folge, dass sie uns dann da Sprachnachrichten schicken können. Das hast du ja alles so auf TikTok nicht. Und ich schließe mich dir an, TikTok ist absolut perfekt geeignet dafür, wenn du Leute, die noch nie von dir gehört haben, mit einem Video, das mal einen Nerv trifft, auf einen Schlag plötzlich erreichst du da Millionen, die sehen das und das ist so Neuakquise, die beste Plattform.
Also die Viralität sozusagen, ne?
Ja.
Genau. Könnt ihr euch an eure viralen Videos erinnern? Also was bei euch dann so das Video ist oder vielleicht auch die zwei, drei Videos, die richtig viral gegangen sind?
Ich weiß noch
und was ist dann passiert?
Mein erstes Video, was viral gegangen ist, war das Matthias, und das war ein echtes Video, was ich mal abends gefilmt habe. Er kam komplett besoffen nach Hause und hatte das Haus Blumen dabei. Und er kommt einfach rein, kniet sich vor mich nieder und hält mir die Blumen hin und ich frage ihn, bist du betrunken? Und er so, ja.
Das habe ich aber sogar gesehen.
Und diese Szene, die ist schon Jahre alt und die habe ich dann auf TikTok hochgeladen und damit hat mein Kanal gestartet. Das hat über 3 Millionen Views oder so.
Ja, stimmt.
Ja.
Bei mir also was lernen wir daraus? Die Videos aus dem echten Leben funktionieren halt immer nur irgendwie am besten, oder?
Ja.
Bei mir war es schon eine PR-Beratung, die mit die meisten Klicks gekriegt hat, das war, glaube ich, Merkel damals. Und relativ in der Anfangszeit der Pandemie, als sie da eine Rede dazu gehalten hat und ich daraus ein bisschen Scherze gemacht habe, dass wenn ich niese, sie Gesundheit sagt und so diese Momente. Ich glaube, sie war einfach auch eine Figur, die für ein jüngeres Publikum, typisches TikTok-Publikum, ganz sympathisch, nahbar und so einfach in ihrer Art zu reden und aufzutreten und zu wirken und so war. Deswegen kam das, glaube ich, besonders gut an.
Wäre sowas mit Scholz A möglich?
Ich glaube nicht in der gleichen Qualität. Also dafür ist er doch wahrscheinlich wäre es möglich, wenn ich wirklich mich richtig draufsetzen würde auf die Klischees, mit dem er vergisst oder er behauptet zu vergessen und Erinnerungslücken zu haben und so. Also die erwartbaren Dinge, wenn man da sich sehr draufsetzt und drauf rumreitet, das steigert, glaube ich, schon die Klicks. Kommentar.
Ich meine, es ist ja dann schon so, dass man die Dinge ausreizen, karikieren muss und drauf rumreiten, was die Person ja quasi auch macht und tut. Das heißt also, analysiert ihr zwei dann jedes Mal die Politiker und die Menschen da draußen und sagt dann, pass mal auf, das schreiben wir jetzt oder kommt das einfach, wenn Matthias betrunken kommt, hat er eine Idee oder wie schaut das?
Nee, tatsächlich ist es unsere ganze Beziehung eigentlich so, das ist unser Kern. Wir haben uns damals kennengelernt, haben uns viele Fragen so über die Welt gestellt und Kommunikation war immer so unser Thema und dadurch, dass Matthias aus dem Schauspiel kam, ich aus der Werbung und dann haben wir irgendwann mal unsere eigene Agentur gehabt, da fing das einfach an, dass wir alles analysiert haben, also so, wie treten die Politiker auf, was ist wirklich die Strategie, wir unterscheiden auch immer, was ist die Message in das Volk, so, ne? Also was geben die nach außen hin und was ist wahrscheinlich strategisch im Kern, wo nur die Politiker unter sich gerade ihre Strategien ausmachen. Also so, wie man es auch vom Job kennt, ne? Was erzählst du dem Praktikanten und was bleibt in der Chefetage?
Was wollen sie langfristig erreichen und was wollen sie eigentlich nur heute einmal kurz als Strohfeuer aufflammen lassen?
Und sowas finde ich wahnsinnig spannend. Und wie wird etwas kommuniziert? Was macht das mit den Leuten? Wie reagieren sie dann auf Social Media? Und das ist tatsächlich wirklich so unser Kern, womit wir uns tagtäglich beschäftigen. Und daraus entstehen auch die ganzen Formate meistens. Manchmal sind sie dann einfach nur lustig, wie auf meinem Channel. Manchmal gehen sie, finde ich, jetzt bei der PR-Beratung auch ein bisschen mehr in die Tiefe, wo immer noch mal so eine kleine Message mit drin steckt. Ja.
Ja.
Gibt es dann Feierabend oder ist immer Business bei euch?
Gute Frage.
Doch, ich würde schon sagen, es gibt keinen Feierabend. Das geht bis kurz vorm Einschlafen manchmal, wirklich bis Sekunden vorm Einschlafen, dass wir noch über irgendetwas reden. Aber schon im Einverständnis. Also nicht so, dass einer den anderen damit nervt oder so. Und das ist möglich, aber halt nicht zu einer bestimmten Uhrzeit, sondern jederzeit, dass man sagt, lass uns mal gerade nicht denken und lieber irgendwas einfach nur genießen und machen.
Wie ist es bei dir? Hast du das auch, dass du so den ganzen Tag irgendwie mit den ganzen Dingen so beschäftigt bist und da darüber nachdenkst oder gar nicht so?
Ja, tatsächlich schon. Also, weil bei mir ist es so in die Richtung IT oder halt so auch Online-Marketing, aber eher die technische Richtung. Und meine Frau auch. Das heißt also, bei uns ist der Austausch, da haben dann schon auch so, dass man sagt, man hockt jetzt am Sofa und dann fällt einem ein, Mensch, ich muss jetzt das noch machen und das fällt einem nur ein und so. Man muss schon bewusst sagen, jetzt langt's einmal, ne? Jetzt machen wir mal ein anderes Thema, aber ich habe so den Eindruck, das wechselt dann immer mal wieder doch dahin. Und ich meine, dazu habe ich natürlich auch so ein äußerst ernstes Thema mit dem Podcast und mit meinem ganzen YouTube und TikTok, was ich mache. Das hat jetzt meine Frau nicht. Das heißt, also es kann dann schon mal sein, dass wir draußen unterwegs sind und mir dann einfach eine blödsinnige Idee kommt oder sowas, wie jetzt zum Beispiel, als wir auf dem Weg zu meinem Geburtstag waren. Da ist dann, also meine Mutter war dabei und die hat dann gesagt, von wegen, dass ihr Katze, also ihr Katz, der frisst Mais, sagt man in Franken. Und das ist nur in Franken lustig, weil ich dann gesagt habe, ist dein Katz wohl Vegetarier, weil es Mais ist und Mäuse und so. Das ist nicht lustig, wenn man es erklärt. Das ist absolut nicht lustig. Das muss man erlebt haben mit ein paar Bier drinnen. Ne? Aber ja, das ist schon so. Man kann es nicht abschütteln.
Aber irgendwie, ich merke gerade, wenn man einen Witz erklärt und dann dazu sagt, es ist nicht witzig, wenn man ihn erklärt, dann fängt es an, witzig zu werden.
Ja, und das muss man erlebt haben.
Genau.
Ja, das rettet mich zum Beispiel bei Stand-Up-Comedy dann manchmal bei der Bühne, wenn man dann zum Beispiel als Büchler rausholt und sagt, Gott, das funktioniert in Nürnberg nicht.
Ja, genau.
Also dann finden sie es lustig. Also man muss sich dann auch bei solchen blöden Situationen rausretten, sagen wir es einmal so.
Ja. Genau. Das ist ja oft das, was, und, ja, was Sachen witzig macht, wenn man jemanden dabei zuschaut, wie er sich versucht zu retten. Ja. Ja.
Gott, ja, weil man es nicht erwartet, weil man es ja halt nicht, das ist ja genau dann das, wo man sagt, Und wie schaut denn das dann aus bei so einem Buch? Ich meine, das schreibt es ja auch nicht für selber, oder? Das ist, glaube ich, ein Kraftakt.
Ja, da ja. liest man auch auf 100 Seiten, wie wir uns versuchen zu retten.
Ja.
Nein.
War tatsächlich toll, ein Buch zu schreiben.
Ja.
Die Zeit war halt nicht so, es war halt der Winter, wir hatten ein relativ straffes Programm, wir wussten, das Ding muss in 4 Monaten fertig sein, das Buch, was echt viel Arbeit ist, gerade wenn das so ein Sachbuch ist, wo man mit vielen Beispielen arbeitet und versucht, eine ganz bestimmte Tonalität hinzubekommen. Das war eigentlich wirklich jeden Tag von morgens bis nachts ein Job, den wir da gemacht haben.
Das heißt, wie würdet ihr es einordnen? Was ziehe ich raus, wenn ich das Buch kaufe? Was nehme ich mit?
Ich würde es so zusammenfassen. In einem Wort Shitmove-Kompetenz. Und das muss ich dann aber natürlich ein bisschen erklären. Also Shitmoves sind eben diese fiesen Tricks, die machen wir teilweise ganz bewusst, teilweise aber auch unbewusst, und zwar alle. Tricks beim Streiten, bei Meinungsverschiedenheiten, bei Konflikten oder wenn wir einfach irgendwo toll aussehen wollen, als hätten wir recht, in einer Talkshow, in der Politik, überall. Das sind Shitmoves. Wir haben die kategorisiert, einzeln nochmal benannt. Ja, es gibt 20 Unterformen von Shitmoves, die wir dann beschreiben, und wir haben es immer so gegliedert, wie genau funktioniert der mit vielen Beispielen, warum funktioniert der so gut, warum wirkt der und was kann man dagegen tun. So, und was will dieses Buch? Es will nicht, dass wir alle aufhören mit Shitmoves, dass die weniger in der Welt werden, weil ich glaube wirklich gar nicht, dass das geht, sondern je mehr man die checkt, je mehr man die begreift, wie die funktionieren, desto mehr Spaß macht das Spiel damit und desto niveauvoller wird Meinungsverschiedenheit und Streit und Talkshows und Politik und alles. Es wird einfach besser. Das ist die Idee.
Ja, und einerseits der Spaßfaktor, den du daran hast, weil deine Beziehung besser wird,
ja.
Freundschaften besser werden. Aber ich finde, die Shitmoves-Kompetenz ist auch so wichtig, dass du auch verstehst, warum hast du zum Beispiel Probleme im Job?
Ja.
Warum kommst du nicht voran? Warum hast du dieses Problem mit deinem Chef? Oder auch in der Beziehung, es gibt ja Leute, die immer wieder ein gleiches Muster haben und das aber nicht erkennen. Und wenn du dich damit auseinandersetzt, kannst du auch super gut selber reflektieren, was ist mein eigentliches Problem? Warum komme ich im Job da nicht so voran? Was ist es in der Beziehung? Warum geht es immer in so eine Richtung? Warum habe ich das Problem mit meinen Eltern? Und das finde ich eigentlich die wirkliche Kraft und Stärke an dem Buch.
Also man kann so als Kommunikationsratgeber eigentlich einsortieren dann fast schon, oder?
Ja, und wir haben versucht, es nicht so elitär zu machen.
Ja.
Also
von oben herab und so, du musst.
Genau, es gibt immer diese Ratgeber, die sagen dir, wir wissen genau, wie es läuft, mach du jetzt mal das so. Ne? Wir versuchen eigentlich eher sehr einladend zu sein.
Humorvoll
mit relativ einfachen Begriffen, also auch Shitmoves, das ist ja auch eine Übersetzung von vielen lateinischen Begriffen, die wir da benutzen. Das sind diese rhetorischen Manöver. Und wenn wir jetzt mit cum hoc ergo propter hoc ankommen, versteht dich kein, also das versteht einfach nur ein bestimmter Prozentsatz. Ich habe es nie verstanden.
Ja.
Und
ich habe es Latinum auch nicht. Also zumindest das Kleine mit einer 4.
Ja. Und wir wollten unbedingt was schaffen, was zugänglich für alle ist. Und wo es trotzdem aber noch Spaß macht und man eine ganze Menge für sich mitnimmt.
Und das ist auch noch wichtig, was sich gleichzeitig nicht nach Runterdummen anfühlt. Also Leute, die eben sehr wohl diese lateinischen Begriffe alle aus dem FF können, dass die das nicht lesen und sich denken, ah, okay, die haben echt versucht, hier richtig strunzdumm darüber zu schreiben, damit es auch der Letzte begreift. Sondern es bleibt immer noch, ich glaube, für jeden irgendwo interessant und anspruchsvoll.
Also das heißt, der Ford Dummies Verlag hat bei euch nicht angeklopft.
Nein, die waren nicht dabei.
Ja, klasse. Das heißt also, habt ihr einen Top-Shit-Move, den jeder macht? Also den wirklich, den es mal jeden Tag erlebt im Job und auch in der Beziehung oder sowas, wo ihr auch sagt, Mensch, das oder das sagen euch die meisten, so feedbackmäßig, Social Media und das ganze Zeug. Gibt's da an, wo ihr sagt, ja, immer?
Ich würde sagen, der universalste ist der Shift-Move.
Oder? Ja, genau, würde ich auch. Also natürlich, ne, die sind diese 20 Untertypen. Ab und zu merken wir, hey, theoretisch könnte man noch einen 21. hier aufmachen, der lässt sich jetzt nicht so gut greifen. Das ist auch nicht die Idee, dass wir jetzt hier einen Vollständigkeitsanspruch haben. Das sind alle, die es gibt. Aber ich glaube nicht, dass es einen gibt, den wirklich alle machen, aber es gibt häufigere. Und da wäre ich auch bei dir, den Shift-Move, das ist vielleicht der häufigste.
Ja, es gibt so bestimmte Kategorien, die wir von den Shift-Moves gesehen haben. Und das haben wir erst beim Schreiben bemerkt, dass es so, es gibt zum Beispiel den Quit-Move. Der Quit-Move bedeutet, du gehst direkt aus dem Gespräch raus und gibst dem anderen überhaupt gar nicht die Chance, dass er sich erklären kann, dass ihr wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe führt. Als wir mal im Podcast erklärt haben mit Beispielen, haben uns ganz viele geschrieben und haben gesagt, oh mein Gott, mein Chef macht das auch oder meine Chefin. Und das ist, der Quit-Move ist zum Beispiel sehr klassisch im Arbeitskontext. Ganz viele Vorgesetzte machen den sogenannten Quit-Move, dass der Arbeitnehmer nicht die Chance hat, sich in irgendeiner Form auf Augenhöhe mit dem Vorgesetzten zu begeben.
Aber in der Beziehung gibt's,
sondern dann das Ja.
Ja, in der Beziehung gibt's ihn auch, und da klingt der meistens so, komm, lass gut sein, aber man meint dabei eigentlich nichts. Oder dass man, wenn's wirklich sehr lange schon läuft und man total frustriert und zerstritten ist, dass man irgendwann sagt, ja, Herrgott, dann sag mir, was ich sagen soll, und ich sag's. Das ist ja auch ein Aussteigen. Man ist nicht mehr miteinander im Gespräch, dass man irgendetwas lösen will, sondern man gibt dem anderen komplette Verantwortung.
Und ich glaube, so ein richtig universaler Shit-Move ist der sogenannte, wir nennen ihn Shift-Move. Also du shiftest das Thema, du lenkst das Thema auf was anderes, deswegen shiften. Und da gibt es zum Beispiel ganz dumme Beispiele, die sehr effizient waren, von Trump zum Beispiel, als er damals zu diesem Locker-Room-Talk befragt worden ist, wo er ja weniger gut
über... Dieses Zitat, grab them, grab women, ne? Das.
Ja. Grab women by the...
Ja!
Ihr wisst, ne? Ihr wisst, genau. Er sagt, er wird dazu befragt und er soll eigentlich darüber sprechen. Und dann sagt er erst, ja, das war nicht okay, aber ich werde ISIS bekämpfen. Und er sagt das wirklich, er sagt diese beiden Sätze hintereinander. Also er kommt vom Locker-Room-Talk auf den IS. Und Das ist ein sehr plumpes Beispiel, aber dass du von deinem einen Thema auf das andere kommst, das hast du permanent in der Politik. Wir sehen das permanent abends in diesen Polit-Talkshows. Und wir machen das auch teilweise selber in der Diskussion. Und da gibt es ganz feine Varianten und sehr plumpe Varianten.
Apropos plumpe Varianten. Sind Studierende heute plump und lernen einfach nicht? Weil du bist ja Dozentin an einer Uni. Das war von schlechte Überleitung, oder? Das war richtig.
Das war ein Schiff-Move. Genau. Ja.
Ich liebe das, wenn ich im Fernsehen und so weiter, vor allen Dingen Frühstücksfernsehen ist dafür bekannt, dass die halt einfach wirklich richtig, richtig schlechte Überleitungen raushauen. So, ein Auto ist gegen die Wand gefahren. Apropos gegen die Wand gefahren. Wie geht's denn der deutschen Wirtschaft? Da schalten wir zu unserem Reporter nach Berlin.
Ich habe gerade sogar eins, das ist viral auf TikTok gegangen, weil es dermaßen verwirrend ist. Ich habe es nicht mehr ganz wortwörtlich, aber sinngemäß sagt ein Moderator aus genau so einem Frühstücksfernsehformat, Computerspiele werden ja immer beliebter. Auch ich bin in der U-Bahn nur noch mit meinem Handy unterwegs. Aber eine Firma in Franken sucht jetzt Mitarbeiter. Das ist völlig verwirrend.
Ja.
Aber irgendwie gut, wenn man es rauspflückt und sich dann nur als eine absurde Anmoderation anhört. Ja.
Ich fand die Überleitung zu Susanne Daubner auch ganz geil, als die aus dem Lachen immer rauskam. Das war ja jetzt auch vor kurzem erst, ne?
Ja.
Habt ihr das gesehen?
Super. Ja, klar. Das haben wir gesehen.
Oh, ist das sympathisch. Apropos Susanne Daubner.
Ja.
Das soll ja jetzt fürs nächste Jugendwort soll Daubner. Das Jugendwort werden, weil sie hört ja auf.
Nein!
Und das, also ich habe zumindest den Versuch gesehen auf TikTok. Es kann sein, dass das leider versandet, weil ein Jahr ins Land geht, bevor es dann soweit ist. Ja. Aber dass ein paar Leute sagen, lasst uns das hinkriegen. Das Daubnern als Abschiedsgeschenk das nächste Jugendwort wird.
Deswegen was ist dann Daubnern? Was ist das dann?
Das ist wahrscheinlich, also ich habe die Erklärung auch dazu gehört, erster Vorschlag wäre Daubnern einen Abgang machen. Also Abschied, weil sie ja gehen. Oh.
Einen Abgang machen. Scholzen, auch schön, oder? Ja. Hab jetzt vergessen, was das heißt. Ja. Aber ja. Nein, aber wirklich, du bist ja in der Schweiz als Dozentin unterwegs. Wie kommst du denn dazu?
Also das habe ich mich auch gefragt. Ich wurde damals von Kollegen wurde ich empfohlen. Und die haben gesagt, hey, die suchen gerade Dozenten und ob ich da nicht Lust drauf hätte. Und dann habe ich die Ines, die macht das alles in der Schweiz, da habe ich sie kennengelernt und die war auch begeistert, so von der Handhabung her. Also ich mache so einen Unterricht, das ist digitale Strategie und Content. Das heißt zum Beispiel, wenn du kommst und sagst, hör mal zu, ich will unbedingt lernen, wie kann ich denn meine Sachen auf Social Media groß machen? Wie mache ich meinen Content? Wie kann ich mit verschiedenen Kanälen arbeiten? Wie funktioniert das? Dann habe ich einen Kurs, wo ich das sehr praktisch anwende und zeige. Mhm. Aber auch wirklich so strategisch richtig rangehe und sage, hey, wie kannst du das eigentlich kategorisieren? Wie können wir überhaupt TikTok verstehen? Wie funktioniert das ganze Social Media? Wie kannst du ein gutes Community-Management machen? Und dann geht es auch tatsächlich ein bisschen philosophischer darum, was wollen wir von dem Ganzen? So, das ist so der Kurs. Sehr praktisch, aber auch mit sehr viel Kurs drumherum.
Kann man den Algorithmus verstehen?
Ich finde, du kannst nicht jetzt sagen, du musst folgenden Satz und folgenden Song nehmen, damit du viral bist. Ich halte das für totalen Scam. Ja. Das ist Quatsch. Aber ich glaube, was eine gute goldene Regel ist, dass es wirklich stimmt, der Anfang von deinem Video, das muss irgendwie einpacken. Das muss gut ausgeleuchtet sein, dass man es sieht. Dann so einfache Sachen wie Versuch, auf den Punkt zu kommen in deinem einminütigen Video, dass du wirklich eine Message hast, dass du weißt, wo du hin willst damit. Das sind so einfache goldene Regeln.
Und ich meine, dass du direkt auf den Punkt kommen sollst, das Prägnante, der Anfang und sowas, das ist ja auch dem geschuldet, dass wir die Aufmerksamkeit ja überhaupt da gar nicht mehr haben. Also wir haben ja keinen Bock, dass man da erst einmal 10, 20 Sekunden das Zeug anschaut und dann feststellen, das ist irgendwie auch nicht meins. Also direkt gleich raus, ne?
Ja.
Und wie findest du, dass jetzt TikTok die Videolänge dann verzehnfacht hat? Ich glaube, vor einer Minute auf 10 kann man jetzt sogar hochladen, ne?
Ich finde das eigentlich ziemlich gut, weil wir kommen in so ein neues Zeitalter rein. Wir nennen es immer das Zeitalter der Kuratierung. Also du fängst jetzt eigentlich an, zum Beispiel du hast deine Channels und du machst den Podcast, du bringst interessante Leute rein, du willst immer ein gutes, irgendwas Unterhaltsames aufbauen. Und die Leute wissen einfach bei dir in deinem Kanal, was sie erwartet. Und auf TikTok hast du zum Beispiel auch, du hast Leute, die im Medizinbereich arbeiten. Du hast Comedians, du hast Leute aus allen möglichen Bereichen. Und ich finde das so toll, dass wir plötzlich dann anfangen, über die Menschen unser Wissen anzusammeln und dass du dann dir auch dann 10 Minuten lang irgendwelche interessanten Videos anschauen kannst, wo du auch was lernst oder wo du dich einfach nur unterhalten kannst, unterhalten lassen kannst. Also ich finde, das ist so ein neues Zeitalter, was einfach gerade losgeht.
Ja, und Deepfake und KI, ne? Das ändert ja auch noch einmal komplett einfach alles. Habt ihr das mal gesehen? Also man kann, wenn ich jetzt Deutsch spreche, dann kann ich es in Englisch, in Französisch, in Spanisch live übersetzen lassen, nur nicht in Fränkisch, das geht nur lang mit. Aber man weiß ja in Zukunft gar nicht, was ist denn eigentlich noch echt, ne? Also schaue ich mir gerade was an, was stimmt? Kommt es irgendwo her? Was glaubt ihr? Wie ändert sich denn dann da noch einmal das Social Media und so weiter? Wenn man dann eher weniger konsumieren, weil man sagen, das ist eh alles scheiße, ist eh alles fake, das stimmt nicht? Oder ändert sich das?
Ich glaube, was gerade passiert und was echt ein Thema auch in Deutschland, aber auch in der Schweiz ist, du brauchst mehr Medienkompetenz und zwar jeder von uns. Also wir Wir müssen viel mehr geschult werden, um herauszufinden, was ist echt, was ist nicht echt. Und auch diese Algorithmen haben das Problem, die passen sich ja nach deinen Bedürfnissen an, was du interessant findest. Und irgendwann mal passiert das, wenn du in eine bestimmte Richtung denkst. Stell dir vor, du bist super links oder super rechts eingestellt, politisch. Und magst nur eine bestimmte Form von Comedy oder so. Dir wird ja nur noch das angezeigt. Und irgendwann mal denkst du, die ganze Welt ist so. Alle denken so, weil du nur noch das siehst. Und das sind solche Dinge, da blicke ich schon ein bisschen mit Sorge drauf, was das so mit uns allen zusammen macht. Weil wir anfangen, finde ich schon, ein bisschen intoleranter gegenüber anderen Meinungen zu werden, über andere Einstellungen. Und dass wir da weiterhin eine große Offenheit haben müssen. Und ich glaube, das wird ein großes Thema für die Zukunft sein. Und natürlich auch, was kann ich glauben, was kann ich nicht glauben.
Ja.
Momentan sehe ich bei mir in meinem Umfeld extrem. Ich habe viele Extreme, die sagen, Social Media mache ich gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, was ich da glauben kann. Also das gibt's jetzt schon. Und das sind super schlaue Leute, die das sagen. Und dann gibt's.
Apropos super. Ja. Was sagst du?
Ich muss noch was dazu loswerden, weil du mich gerade auf eine Idee gebracht hast, eine Prognose, die ich, glaube ich, noch nirgends gehört habe, aber du hast mich inspiriert, weil du meintest, dass Fränkisch noch gar nicht von der KI nachgeahmt werden kann, ne? Oder auch wenn deine Videos, das ist ja da, willst du ja auch drauf, dass die extra die Transkription, dass das falsch ist und auch wieder Witz erzeugt.
Natürlich.
So, was ist, wenn eine der Folgen von immer mehr Deepfake und KI ist, dass Dialekte einen völlig neuen Stellenwert bekommen, als sie je hatten? Oder als sie zumindest in den letzten Jahren hatten. Das ist ja in den letzten Jahren immer mehr geworden zu, ja gut, du bist halt irgendwo regional verankert, aber wenn du jetzt wirklich global mitspielen willst, dann soll das akzentfrei werden oder nur noch als kleines Ding hörbar sein. Vielleicht wird es das neue blaue Häkchen in einer Deepfake-Welt, dass dein Dialekt dich kennzeichnet.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ja tatsächlich, ich kriege jeden Tag Nachrichten im Sinne von, also ich wohne in Berlin, ich wohne sonst wo, selbst irgendwie Dänemark, wo halt die Leute hinziehen und sagen, ich vermisse mein Franken, ich vermisse meine Heimat und das macht halt sonst irgendwie keiner, dass er in dem Dialekt spricht. Und das könnte schon sein, das gebe ich dir recht, weil es halt auch viele sagen, es ist Heimat, es ist echt. Und wenn die KI das halt einfach nicht kann, weil es nicht kann und auch nicht versteht, und du hast ja absolut recht, ne, die Untertitel, da gibt's immer mal an, der hat absolut keinerlei Humor, der sagt dann, oh, wenn ich ein Video hochlade, dann sollte ich mir doch wenigstens die Untertitel anschauen. Die sind ja sowas von falsch. Oh, Sherlock. Das ist Absicht. Das ist wirklich einfach Absicht. Und mich freut's, wenn das Ding halt kompletten Bullshit erzählt. Aber ja, wie ist es bei euch? Was habt ihr für ein Dialekt?
Ja, leider gar kein.
Ich habe Rheinländisch mit Hessisch gepaart mit irgendwelchen anderen Städten. Ich versuche mal irgendwie, wenn ich sage, ja, babbel nicht. Und
jawohl, ja. Dann babbel doch einmal ein wenig.
Bei uns wäre es vielleicht, da wir das nicht so richtig haben. Also
du kannst schon Rheinländisch reden.
Ja, sicher, aber ich mache das. So normalerweise. Ja. Ne? Das ist ja nicht Teil davon. Ich glaube, dass es noch schwer wäre, uns total glaubwürdig zu faken. Und bei uns wäre es nicht der Dialekt, sondern das Lachen. Kann mir vorstellen, dass eine KI das Lachen bisher noch nicht so gut hinkriegt. Das habe ich zumindest noch nicht gesehen, weil du, Andreas, ja auch gerade gefragt hast, ob wir das schon gesehen haben, ne? Dieses direkte Übersetzen in beliebige Sprachen. Ja, alles Mögliche schon gesehen. Aber da habe ich kein Lachen künstlich, synthetisch hergestellt gesehen bisher.
Ich habe tatsächlich meine Stimme dann auch einmal für einen Vortrag, den ich in Barcelona gemacht habe. Da musste in Englisch sein und ich habe eingesprochen und diese Software hat mich dann in Englisch gemacht. Das habe ich dann meiner Frau gezeigt und die hat dann gesagt, na, also das bist nicht du, das bist definitiv nicht du. Mhm. Also das heißt, sie hat es wenigstens nur erkannt. Auf der anderen Seite hat aber allerdings neulich dann meine Mutter mal eingeschrieben und gesagt, Mensch, der schöne Anzug, den du da gehabt hast. Also ich, nein, das Bild, das ist weder ich, noch ist es mein Anzug, das ist komplett alles KI generierter Fake. Und wenn es die eigene Mutter nicht erkennt, naja, dann ist schon gut. Es gibt aber auch manchmal richtig, richtig schlechte. Nutzt ihr KI für euren Job oder für das, was ihr macht eigentlich, ja? Oder sagt ihr, na, die hat keinen Humor, wir brauchen das nicht?
Doch, also ich Neulich habe ich Crystal Nose ausprobiert. Kennst du das? Das ist so ein Tool.
Nee, sagt mir jetzt noch nichts.
Das musst du mal ausprobieren. Das ist so ein Tool für LinkedIn. Und das fand ich ein bisschen gruselig, weil es zeigt dir ganz genau, wie die Person funktioniert, die du anschreiben willst. Also, du kannst dann auf das Tool, also das Tool analysiert das Profil der Person und macht daraus, wie soll die Ansprache in der E-Mail sein an diese Person? Mag sie es eher locker und höflich oder mag sie es total höflich und, ich sag mal, ein bisschen distanzierter? Wie ist die Person wohl so drauf? Ist die eher kooperativ oder nicht? Und es ging dann schon relativ gut in die Details. Ich würde sagen, die Trefferquote ist nicht jetzt bei 100%, aber umso mehr Infos du von dir preisgibst auf deinem Profil, umso besser kann dieses KI-Tool dich analysieren. Und bei mir traf es ziemlich gut zu. Und
bei mir auch, ja. Das war schon eine über 90% Trefferquote, und gefühlt auf jeden Fall.
Das fand ich faszinierend.
Kommt nachts mit Rosen nach Hause von der Bartour. Exakt.
Genau.
War gleich der erste Satz über mich, ja.
Also solche, die schauen wir uns gerade an und das finden wir interessant, aber klar, so dieses ganze ChatGPT und was es so gibt, das nutzen wir auch schon.
Im Grunde ist das ja das, was spätestens seit den ersten Facebook-Jahren immer Thema war und sau viel in der Presse und überall besorgt diskutiert wurde, wenn wir jetzt immer mehr unsere Daten preisgeben, dann werden wir immer durchschaubarer. Aber von wem eigentlich? Und das blieb immer so ein bisschen diffus. Ja klar, irgendwelche großen Firmen und die werden dadurch immer zielgerichteter die Werbung an uns aussteuern können und so. Man wird die Daten verkaufen können. Das ist ein Gut. Irgendwer kann damit was anfangen. Aber es bleibt immer ein bisschen im Nebligen. Was denn eigentlich genau? Was kann man damit denn eigentlich genau anstellen? Und dieses Crystal Nose Ding, das lässt einen so ein bisschen da nicht mehr im Nebligen. Du kriegst eine Antwort. Ja, du kannst richtig Menschen berechnen dadurch.
Das ist ja das Schöne. Also, da gibt's einen Satz, der heißt, nicht du entscheidest, was mit deinen Daten passiert.
Ja.
Das ist was zum Nachdenken. Mann, wir haben Frühstückstisch, wir haben Sonntag frei um 9 Uhr, wo die Podcast-Folge rausgeht. Richtig, richtig geile Themen, tiefgreifende Themen. Ja. Wollen wir schon sagen?
Ja.
Habt ihr euch von der KI schon mal was schreiben lassen, was euer Skript angeht? Weil das habe ich ja mal gemacht. Das geht voll daneben.
Geht gar nicht. Also wenn du wirklich kreativ und mit einer gewissen Tonalität arbeitest, funktioniert das noch überhaupt nicht mit einer KI.
Ja.
Ich finde aber, was gut funktioniert ist, wir mussten neulich, wir sitzen gerade an einem, das ist noch nichts Spruchreifes, aber wir sitzen gerade an einem Drehbuch. Und da haben wir...
Nein.
Ja, das ist nichts Spruchreifes. Also es ist wirklich so, das ist noch das Stadium, wo man, da kann noch gar nichts passieren. Andere tun schon so, dass sie sagen, oh, wir sitzen an einem Drehbuch und da. Die Realität ist...
Oh, das war jetzt Sharon und so, oder? In dieser Stimmlage.
Nee, das ist doch... Man probiert erstmal noch ein bisschen rum und man kriegt dann noch sehr viel Gegenwind und vielleicht sieht man mal was in 3 Jahren oder vielleicht auch nicht.
Iris, ich werde dich auch gar nicht fragen, worum es da geht. Deswegen, Matthias, worum geht's denn in dem Drehbuch?
Ja.
Sehr gut. Nee, ich werde die Frage natürlich nicht beantworten, aber du wolltest damit
raus. Ja, und du kannst dir jetzt nicht das Drehbuch von der KI schreiben lassen, so wie man es immer sagt, dass sie das schon alles kann. Nee, aber was zum Beispiel richtig geil ist, die kann das strukturieren. Also du sagst zum Beispiel, ich habe 12 Episoden, bitte brech mir alles runter auf 2 Sätze. Und dann kannst du schon mal, also so einfache Strukturierungsarbeit, die man selber als manchmal schwierig und lästig empfindet, das kann eine KI so gut. Und das finde ich ganz geil
und
eigentlich.
Ich muss sagen, hast du das schon mal probiert, Andreas? Wenn du sagst, wenn die KI dir was schreiben soll, ein Programm oder Gags oder so, dann ist das Katastrophe. Ich habe in letzter Zeit der KI eine Rolle zugewiesen und ihr gesagt, du bist dies und jenes. Meinetwegen, du bist ein Stand-Up-Comedian. Und ich möchte, dass du mir, bevor du loslegst, erstmal mindestens 20 Fragen stellst darüber, was für einen Humor du hast, wer deine Vorbilder sind. Ich möchte auch, dass du bei jedem Gag dir Feedback von mir abholst. Und dann wird es ein sehr viel aufwendigerer Prozess, ein Hin und Her. Es wird wirklich ein Dialog und ich kann richtig wie mit einem Menschen dann sagen, du, den Gag fand ich noch nicht ganz gelungen, weil er zu viel Fokus auf dies und jenes legt. Ja, oder weil die Pointe vorhersehbar ist. Ich weiß genau, was kommen würde. Oder es war so random. Ich habe es gar nicht kommen sehen, aber ich verstehe es noch nicht mal, da werde ich auch nicht lachen. Und dann fängt deine Figur, die du kreierst, innerhalb einer Chat-Session wirklich komplexer und kompetenter. Das wird, das mag dann immer noch nicht perfekt sein, aber es ist auf jeden Fall ein Weg.
Matthias, das ist was wir jetzt gleich ausprobieren werden.
Ja.
Also definitiv habe ich darüber noch nicht nachgedacht, weil ich habe halt dann immer so das Klassische, jetzt hauen wir mal einen Witz raus, schreiben wir mal einen Sketch oder sowas. Ne? Aber hast du das mit ChatGPT dann gemacht?
Ja. Und da waren dann schon
4
erstaunliche Ergebnisse dabei. Ich habe dann noch nichts
ja.
Dann übernommen und gesagt, so super, jetzt hast du was geschrieben, das werde ich 1:1 so verwenden, das nicht. Aber es ist super zur Inspiration. Ja. Tatsächlich auch, also das können wir, haben wir auch, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt und verraten, für unser Buch haben wir kein Wort von ChatGPT schreiben lassen, aber Beispiele, die irgendwann mal passiert sind, auch eine Talkshow, die in den 70ern ausgestrahlt wurde oder so, da hilft ChatGPT richtig gut bei der Recherche.
Aber, mit einem großen Aber, man muss momentan alles noch 5-mal gegenchecken, weil ganz oft schreibt ChatGPT absoluten Schwachsinn.
Er findet dann eine Talkshow.
Ja, aber ich muss
aber mit sagen, einer Self-Confidence, ne?
Ja. Ja, und aber es hat trotzdem sehr geholfen. Wir hatten zum Beispiel so Beispiele im Buch. Es gibt so ein Family Guy-Beispiel, was wir drin haben. Und dann habe ich gedacht, was war das für eine Folge und wo? Und normalerweise hättest du dann richtig Rechercheaufwand, weil du weißt weder noch, wie die Folge heißt, was ist. Und da war es ganz geil. Dann gibst du einfach die Handlung ein und sagst, da war doch Folgendes. Welche Folge könnte das sein? Und dann haut ChatGPT das raus, dann checkst du es gegen und siehst, aha, stimmt. Oder dass wir was mal bei Letterman gesehen haben oder so. Und dann wurde das gefunden.
Sagt er dir das Ja und genau den Gast, den du auch vergessen hast, der da saß.
Aber so. Es war auch sehr viel falsch.
Ja, besonders Zitate. Ich habe
ein
Zitat und Urheber und Quelle gesucht. Katastrophal. Der hat mir dann jedes Mal, ich habe vergessen, wer es war, irgendein deutscher Dichter. Morgenstern oder so. Ich weiß es nicht mehr. Oder Wilhelm Busch. Er hat mir ständig gesagt, das Zitat ist von Wilhelm Busch. Ja. Ich habe nach einem
oder wie einst Goethe sagte, ChatGPT kann man nicht alles glauben.
Ja, genau.
Exakt.
Ja, also es ist schon ein neues Zeitalter in diese Richtung, aber ich muss auch sagen, ich lasse immer regelmäßig meine Vorträge dann nochmal durchlaufen, wo ich dann sage, was würdest du denn gesagt haben zu dem Titel? Und dann deckt sich das über so zu 75%. Manchmal sind natürlich auch noch eigene kreative Sachen dabei, aber da muss man dann schon sagen, bin ich jetzt einfach so schlecht und vorhersehbar, dass selbst eine KI meinen Vortrag strukturiert kriegt? Oder ist er einfach so gut, dass selbst eine, also kann man jetzt so oder so sehen.
Ja.
Aber ich muss es auch regelmäßig tatsächlich. Das heißt also, die KI bei euch dann, als ihr das Schreiben habt lassen, war einer der unliebsamen Freunde, die sagen, Mensch, Sheldon Cooper, in dieser Serie hat er doch gesagt, Staffel 2, Folge 375, Minute 7, weißt du das nicht, bist du blöd oder was? Ich hasse das.
Ist so ein Nerd, ja, genau.
Ja.
Ja, aber
ich will da überhaupt nicht gut.
Scheiße reinbringt, wenn man fragt.
Ja,
immerhin das.
Ja.
Ja, und nicht ungefragt. Ist auch ungefragt Klugscheißer ein Shitmove?
Also das kommt sehr drauf an. Über einen Shitmove entscheidet die Intention. Wenn die Absicht dabei ist, ich mache das jetzt, um dich blöd dastehen zu lassen oder um hier nachhaltig zu etablieren, du bist dumm, ich bin schlau, dann dann ist es ein Shitmove. Wenn man es macht, weil man nun mal einfach so gestrickt ist und ständig was noch ergänzen muss an Spezialwissen
dann
oder so.
Dann ist es kein Shitmove.
Dann nicht, dann bist du halt so.
Es ist definitiv auch kein Shitmove, wenn ich jetzt nochmal darauf hinweise, dass in den Shownotes der Link zum Buch drinnen ist, der Link zu den Social Media Profilen, definitiv auch zum Podcast. Also ihr solltet definitiv das Buch kaufen. Ich werde es jetzt auch tun, weil ich mir das für meinen Job und für die Beziehung und für alles drum und dran nochmal holen muss. Gibt's denn was man jetzt demnächst noch von euch erwarten kann? Was kommt jetzt dann als nächstes? Zum Beispiel so eine Serie. Habt ihr da schon Ideen?
Ey, tatsächlich haben wir Ideen. Aber ich würde wirklich sagen, dass wir diese Ideen, das ist nicht mal Aberglaube, den gibt's auch. Ich komme ja vom Schauspiel, das habe ich studiert. Und dass es dann immer hieß, dass man nicht über Sachen reden soll, bevor sie spruchreif sind.
Wie du ungelegte sagst, Eier.
Ungelegte Eier, weil sie dann schlecht werden oder so. Sondern ganz pragmatisch. Es ist wirklich, wir haben das schon öfter erlebt. Ich habe echt Erfahrungen damit gemacht, dass ich Projekte ein bisschen erzählt oder sogar mal einen Pilotfilm an einen öffentlich-rechtlichen Sender geschickt habe. Und dann habe ich das Konzept ziemlich so, wie das bei mir war, umgesetzt gesehen, aber ohne meine Beteiligung und ohne Cent.
Copycats. Super.
Ja. Super. Also ich glaube, was jetzt in naher Zukunft ist, wir machen wieder viel mehr Content auf TikTok und mit neuen Formaten.
Ja, voll.
Die kommen demnächst, da schreiben wir gerade fleißig und drehen fleißig. Also da kommt jetzt ganz viel. Und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr alles so passiert. Wir sind selber gespannt darauf.
Das heißt, jetzt kurz vorm Ende habe ich aber doch noch eine Frage. Ihr plant? Also das heißt, ihr habt Bücher voll mit Ideen oder kommt manches oder das meiste spontan oder ist das harte Arbeit, was ihr macht? Wie schaut das aus?
Wir arbeiten mit Google Docs und wir haben so gemeinsame Dokumente und da schreiben wir unsere ganzen Ideen mit rein. Und dann haben wir das schon so, dass wir gesagt haben, komm, es gibt so Formate, die sind etabliert und jetzt fangen wir aber auch mit neuen Sachen an. Und ja, da ist so, das ist schon, ich würde schon sagen, da steckt ganz viel so noch dahinter, wo wir eigentlich hinwollen.
Manche Ideen kommen tatsächlich irgendwann spontan aus einem Moment, aber normalerweise wirklich dadurch, dass wir eben so viel miteinander reden, irgendwelche Zusammenhänge analysieren, dabei versuchen, dass das unterhaltsam ist, dass wir Spaß daran haben. Dadurch ist es fast unmöglich, dass nicht plötzlich eine Idee aufploppt. Du redest über was und sagst, wie ich es beschrieben habe, wie es damals mit Armin Laschet passiert ist, dass man dann plötzlich sagt, eigentlich müsste man daraus kurz einen TikTok machen oder so.
Ja. Und wie erzählt ihr euch oder denkt ihr euch, irgendwann ist ein Format auserzählt? Weil das Problem habe ich nämlich, wenn ich dann sage, okay, jetzt soll ich das 100. Mal ein Kellner-Video machen, wo ich halt irgendjemanden an Gast bediene und typisch fränkisch freie Schnauze halt, ne?
Ja.
Da denke ich mir, das ist doch irgendwann auserzählt. Aber nein, doch nicht. Habt ihr das Gefühl,
ja? Ja, ich hatte das die ganze Zeit bei dem ASMR-Streit, dass ich gedacht habe, ach, ich muss jetzt andere Sachen mal machen und es geht doch irgendwie weiter. Dann kommen aber die Leute und sagen, hey, das ist total cool. Also das macht was so. Und dann macht man mal wieder einen ASMR-Streit und merkt selber, es macht total Spaß und man findet immer wieder neue Sachen. Aber ich glaube, langfristig ist es schon gut, jetzt gerade, ich würde mal sagen, wir drei sind hier relativ ähnlich vom Content. Wir wollen unterhaltsamen, lustigen Content irgendwie machen. Und ich glaube, da ist es cool, wenn du mehrere Formate hast. Also, dass du immer in einem Format denkst, nicht in einzelnen Videos, aber dass du dir nach der Zeit immer mal neue Formate etablierst und da auch ein bisschen Abwechslung hast. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das langfristig eine gute Strategie ist.
Ich glaube, das ist ein bisschen wie mit Bands und Musikern und so, dass die natürlich ihre neuen Songs vorstellen wollen beim Konzert. Selbst wenn das Konzert wirklich nur dein neuer Stoff ist und die Leute, die kommen, alle was Neues hören, am Ende wird gerufen, spiel nochmal den Hit, den ich seit 20 Jahren liebe.
Ja. Und das, ja.
Dann ist es einfach die Mischung, man muss sich wohlfühlen damit.
Ja.
Ja.
Schönes Schlusswort. Mensch, ihr beiden, schön, dass ihr dabei wart. Hat mich wirklich richtig, richtig gefreut. Was wollt ihr jetzt den Leuten nur mitgeben an so einem schönen Sonntag? Quasi direkt frühstückt und jetzt geht's. Entweder ist es regnerisch, es schneit oder was weiß ich was. Was wollt ihr den Leuten jetzt nur mitgeben über Shitmoves, über euch, über Couple of, über TikTok, Instagram, irgendwas?
Dass sie uns folgen sollen, Sachen kaufen. Nee.
Ja, das sowieso. Ja, der ist sowieso. Das lohnt sich auch, es lohnt sich.
Tatsächlich so, es gibt so ein Ding, was ich immer gerne sage, ist, egal, was du machst und egal, ob es irgendwie gut oder schlecht wird.
Punkt.
Am Ende wird es eine gute Geschichte, egal wie es ausgeht. Und wenn die jetzt an ihrem Frühstückstisch sitzen und die haben irgendwie was vor, aber die trauen sich das nicht, dann sollen die das machen, weil egal, ob sie scheitern oder ob es super gut wird, am Ende ist es eine gute Geschichte, die du zu erzählen hast.
Ja. Oh, der Finger geht hoch.
Ich muss sagen, ich hab auch was ich noch sagen will, was ich mitgeben will. Und ich hänge mich tatsächlich an die Idee dran, die du zuerst hattest. Aber für dich, Andreas, wenn ihr gerne Frankenquaff hört, wisst ihr, oder falls ihr es noch nicht wisst, will ich euch das gerne sagen, dass es wirklich hilft, wenn man eine Bewertung von einem Podcast macht und dazu etwas schreibt, einen Kommentar schreibt, selbst wenn ihr 5 Sterne gibt und sagt, die Gäste waren ja scheußlich, aber Andreas ist richtig gut mit denen umgegangen. Es hilft anderen Leuten, den Podcast zu finden, wenn sie ihn noch nicht kennen. Und davon leben wir. Und deshalb würde ich euch das ans Herz legen, das zu machen.
Ist eine verdammt gute Frage jetzt, wo kann man denn bewerten? Also das habe ich bis jetzt ja gar nicht gewusst.
Spotify?
Da kannst du Sternebewertungen geben und bei Apple kannst du sogar noch Kommentare dazu schreiben, wie dir was gefallen hat.
Oh, da muss ich jetzt dann gleich mal nachschauen, ob ich überhaupt schon welche habe, weil bisher habe ich noch nie aufgerufen dazu und ich selber habe es auch noch nie gemacht, muss ich das sagen. Also wirklich noch nie. Brav, ja, klopft er gerade auf die Schulter, jawohl. Aber gut, dann nicht vergessen, das Buch kaufen, dann Matthias und Iris folgen, auch ihren Podcast anhören und Buch kaufen, habe ich schon gesagt, falls ich es noch nicht gesagt habe, das Buch kaufen und bei mir im Podcast mal einen Kommentar hinterlassen und jetzt den Sonntag genießen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr beide dabei wart.
Vielen lieben Dank.